Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Jetzt hätte ich fast gesagt, herzlich willkommen zum Wiener Kongress. Also herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Es geht heute um den Wiener Kongress, die Neuordnung Europas, der Wiener Kongress 1814-15, so das Thema der heutigen Veranstaltung. Gibt ja eigentlich drei wichtige Geschichtsdaten in diesem Jahr, 100 Jahre Erster Weltkrieg 1914, für Hannover ganz wichtig 300 Jahre Personalunion 1714. Und als wir an die Planung für diese Sommeruni gingen, haben wir gedacht, Erster Weltkrieg ist gut abgedeckt, Personalunion ist auch gut abgedeckt und der Wiener Kongress heute in diesem Jahr vor 200 Jahren schien uns ein wenig hinten überzufallen. Deswegen der Fokus heute auf dem Wiener Kongress. Und wenn es um neuere Geschichte geht, gibt es eigentlich nur einen, den man fragen kann, und der steht neben mir. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind, Herr Professor Aschoff. Ich habe eben gehört, Sie kommen gerade aus Kolumbien, also von einem längeren Aufenthalt. Sie sind also in der Welt unterwegs, in der Lehre aktiv, lange Zeit auch hier bei uns dem Gastronomiestudium verbunden und heute in der Sommeruni dabei. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen gute Einblicke in den Wiener Kongress und ja, viel Vergnügen für heute. Dankeschön.
Herr Bertrand, recht herzlichen Dank. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Es gibt doch andere Kollegen, die neue Geschichte machen. Also insofern muss ich das, glaube ich, etwas relativieren. Ich darf dort anknüpfen, wo Sie begonnen haben, was die Jubiläen in diesem Jahr betrifft. Es ist wirklich ein Jahr, in dem es an Gedenktagen und an Jubiläen nicht mangelt. Zu den drei, die Herr Bertram eben erwähnt hat, kann ich noch fast ein halbes Dutzend hinzufügen, was ich also nicht machen werde. Aber wir haben unter anderem, das darf ich vielleicht dann doch noch erwähnen, in diesem Jahr auch den 150. Todestag von Laves. Das ist so ein bisschen untergegangen. Dann vielleicht, was noch bedeutendere Persönlichkeiten gibt über Hannover hinaus. Es ist auch der 1200. Todestag Karls des Großen. Das dürfen wir also auch nicht außer Acht lassen. Ich weiß nicht, ob sie schon in Aachen gewesen ist. Da gibt es eine Ausstellung. Aachen ist ja der Begräbnisplatz Karls des Großen und eben die Residenz seiner letzten Lebensjahre gewesen. Dort gibt es eine große Ausstellung über Karl den Großen. Dann, wenn Hannover feiert im Rahmen der Landesausstellung, da muss natürlich Braunschweig bzw. Wolfenbüttel auch etwas veranstalten. Es gibt ja so eine gewisse Konkurrenz, die mir ein bisschen stilisiert erscheint, zwischen Braunschweig und Hannover. In erster Linie bezieht sich das ja wohl doch eher auf das Fußballspiel als die Konkurrenz der Städte. Aber im letzten Jahr hat ja Braunschweig groß gefeiert. Unter uns gesagt, das wird jetzt alles aufgezeichnet, deshalb muss ich vorsichtig sein, das Jubiläum oder der Anlass des Jubiläums scheint mir etwas aus der Zeit gefallen gewesen zu sein, obwohl die Veranstaltungen, die dort dann stattgefunden haben, doch beeindruckend waren. Aber im letzten Jahr hat ja Braunschweig den 100. Gedenktag der Hochzeit zwischen Herzog Ernst August und der Kaisertochter Victoria Luise gefeiert. Ob das noch so ein adäquater Anlass für eine Feier in einer demokratisch-republikanischen Staatsordnung ist, weiß ich nicht. Aber die Braunschweiger haben doch etliches Gutes daraus gemacht. Das macht man einfach mit wunderbaren Vorträgen, Klammern auch, ich war auch beteiligt, Klammern zu. Und in diesem Jahr wird in Wolfenbüttel noch einer Persönlichkeit gedacht, die auch so etwas im Schatten der hannoverschen Ereignisse steht. Das ist der Herzog Anton Ulrich, der vor 300 Jahren auch gestorben ist. Sicher einer der bedeutenderen Fürsten des 17. und 18. Jahrhunderts. Einer der großen Mäzene, muss man sagen, hier in den niedersächsischen Gebieten, unter anderem das Herzog Anton Ulrich Museum, sicher eine der nicht unbedeutenden Gemäldesammlungen in Deutschland, geht ja auf diesen Herzog zurück. Das heißt also, Sie sehen daran, man kann noch eine Reihe von anderen Persönlichkeiten oder Ereignissen nennen, die in irgendeiner Weise oder derer in irgendeiner Weise in diesem Jahr gedacht werden sollte. Wir wollen uns, wie Herr Bertram das schon gesagt hat, mit dem Wiener Kongress befassen, der im September 1814 eröffnet worden ist und dann bis zum Sommer, Juni 1815 getagt hat. Dieser Wiener Kongress, ich hoffe, das wird anhand meiner Ausführungen dann etwas deutlich auch, hat doch die europäische Geschichte im 19. Jahrhundert ganz entscheidend mitbestimmt, wesentliche Voraussetzungen, vor allem für die politische Entwicklung, für die territoriale Entwicklung, für die Entwicklung der Staatenordnung in Europa geschaffen. Und in gewisser Hinsicht hat er auch, was Deutschland zum Beispiel betrifft, gewisse territoriale Vorgaben gegeben, die heute zum Teil noch aktuell sind, wenn ich unter anderem an Bayern denke, so ist das heutige Bayern im Wesentlichen ein Produkt des Wiener Kongresses gewesen. Es hat dann im 20. Jahrhundert einige Änderungen gegeben, die Rheinpfalz ist den Bayern genommen worden, aber das Zentralgebiet eben des bayerischen Bundeslandes ist im Wesentlichen durch den Wiener Kongress bestimmt worden. Und ich werde es nachher vielleicht noch erwähnen können, auch unser Land Niedersachsen hat wesentliche Vorformen territorialer Art auf dem Wiener Kongress erhalten, aber da etwas später drüber. Meine lieben Damen und Herren, vielleicht darf ich noch eine persönliche Bemerkung machen. Ich hatte ja die Ehre, aber vor allem auch die Freude, auch bei den letzten Sommerunis mitzuwirken. Da haben meine Vorträge im sogenannten Hodlersaal des Rathauses stattgefunden. Vielleicht sind einige von Ihnen ja dort anwesend gewesen. Das ist in diesem Jahr aus irgendeinem Grunde nicht der Fall gewesen, was auch gar nicht schlimm ist, sondern wir tagen hier im Kesselhaus. Das Kesselhaus ist mir, wie einige von Ihnen, ich schaue in die Runde, wissen, auch in besonderer Weise ans Herz gewachsen. Ich habe nämlich vor meiner Pensionierung, Klammer auf, Professoren werden heute leider nicht mehr emeritiert, sondern nur noch pensioniert. Das ist vor allem eine finanzielle Frage. Ich muss jetzt von einer kargen Pension leben. Klammer zu. Klammer auf, man kann ganz gut davon leben. Klammer zu. Das heißt also, bis zu meiner Pensionierung vor anderthalb Jahren in etwa, war dieser Saal der Raum, wo ich meine Vorlesung gehalten habe. Und insofern ja, kann ich nun gerade nicht sagen, dass es eine Art von Wehmut ist, die mich ergriffen hat. Aber ich freue mich vor allem, hier wieder einiges sagen zu dürfen. Und wenn ich, wie gesagt, eben die Reihen mir anschaue, doch den einen und die andere unter Ihnen dann auch wiedererkenne, die damals an meinen Vorlesungen teilgenommen haben. Ich habe diesen Saal in guter und auch in etwas skeptischer Erinnerung. Wir mussten in einem Semester diesen Raum verlassen, weil die Gefahr bestand, dass die Decke herunterkam. Da müssen Sie keine Angst haben. Danach ist dann dieser Saal restauriert worden und er scheint ja in einem wunderbaren Glanz. Das so viel, was die Vorbemerkungen betrifft. Wir wollen uns jetzt aber dem Wiener Kongress widmen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie vom Wiener Kongress schon einmal etwas gehört haben, beziehungsweise dass dieses Ereignis vielleicht in einem anderen Zusammenhang Ihnen einmal begegnet ist. Wenn ich so die Reihen mir anschaue, sind wir ja in der Mehrheit, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, so in der Etat, wie nennen das die Italiener, also im dritten Lebensalter. Und da darf ich vielleicht voraussetzen, dass Sie also vielleicht von diesem Film einmal gehört haben, beziehungsweise ihn sogar gesehen haben. Einer der großen Filme, die also vor dem Zweiten Weltkrieg, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann er gedreht worden ist, also vor 1945 wenigstens herausgekommen ist, der Film Der Kongress tanzt. Vor allem eben ist dort Lillian Harvey aufgetreten und Sie kennen natürlich alle das Lied, das sie damals gesungen hat. Ich erinnere mich noch daran, also ich war nicht bei den Dreharbeiten dabei, aber als ich den Film gesehen habe, in der Kutsche, in der sie dann zum Zaren hingebracht wird, der ein Schwerenöter gewesen ist und genommen hat, was er kriegen konnte, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, dann eben gesungen hat, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Also dieser berühmte Song stammt aus dem Film Der Kongress tanzt. Der Zar ist natürlich Willy Fritsch gewesen. Da sage ich immer, ja, man sieht ihn ja, das war ja der Schwarm aller Damen der damaligen Zeit. Ich sagte dann immer, was hat der, was wir nicht haben. Aber das ist dann also ein anderes Problem. Am besten fand ich in dem Film Adele Sandrock, die ja nun wirklich einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat, Lil Dagova. Also eigentlich das, was damals bei der UFA Rang und Namen hatte, hat in diesem Film mitgespielt. Und so im allgemeinen Bewusstsein hat dieser Film bei denen, die ihn gesehen haben, auch das Bild vom Wiener Kongress mitgeprägt. Der Kongress tanzt. Das heißt also, die Assoziation ist dann, man hat eigentlich die ganze Zeit dort sich nur vergnügt. Das ist nicht so ganz verkehrt. Nebenbei, damals ist eben der Wiener Walzer praktisch nicht gerade aufgekommen, aber hat sich als der bedeutendste Gesellschaftstanz durchgesetzt, sowohl Links- und Rechtsdrehung, das ist ja auch ganz wichtig, ich erinnere mich an meine Tanzstunde, das ist aber schon 50 Jahre her, da konnte die Rechtsdrehung immer ganz gut, Linksdrehung war ein bisschen schwierig. Also wie dem auch immer sei, der Wiener Walzer hat sich dort durchgesetzt und wie gesagt, bei vielen ist diese Vorstellung, dass man auf dem Wiener Kongress sich in erster Linie vergnügt hat, fest verankert. Das ist nur die halbe Wahrheit. In der Tat ist der Wiener Kongress begleitet gewesen von gesellschaftlichen Ereignissen eben dieser Art. Aber man war damals ja noch in einem sehr stark geprägten christlichen Europa. Man hat also diese gesellschaftlichen Vergnügungen dann zum Beispiel in der Adventszeit, also den 4 Wochen vor Weihnachten und in der Fastenzeit, den 6 Wochen vor Ostern, ausgesetzt. Da wurde also nicht getanzt. Aber das ist vielleicht noch nicht mal so das Entscheidende. Neben diesen Vergnügungen hat der Kongress allerdings auch außerordentlich schwer gearbeitet. Es ist ein Arbeitskongress gewesen. Und auch die Fürsten, die dort anwesend waren, vor allem die Minister, haben eben sich nicht nur den Vergnügungen hingegeben, sondern sie haben eben doch in verschiedenen Kommissionen, ich komme nochmal darauf zu sprechen, versucht eben Europa eine Friedensordnung zu geben, was ihnen partiell auch gelungen ist. Vielleicht eben, um schon das wesentliche Ergebnis meiner Ausführungen vorwegzunehmen, um bei Ihnen die Spannung auch etwas zu lösen, kann man sagen, dass es also dem Wiener Kongress unter außenpolitischen Gesichtspunkten gelungen ist, eine Ordnung in Europa zu schaffen, die praktisch für 40 Jahre Kriege in Europa verhindert hat. Oder sagen wir vielleicht mal besser, Kriege zwischen den Großmächten verhindert hat. Erst 1854 mit dem Krimkrieg zerfällt dann diese Friedensordnung und wir treten dann ja eben in eine Periode ein, die sehr stark von Kriegen geprägt ist, vor allem im Zusammenhang mit der deutschen Einigung in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Aber da komme ich vielleicht später noch einmal zu. Dieser Film, wenn ich das dann abschließen darf, aber ich möchte auch das nicht unerwähnt lassen, hat dann nochmal eine, wie sagt man heute, ein Remake erfahren. Und zwar nach 1945 ist dann nochmal etwas Ähnliches herausgekommen. Das heißt dann nicht, der Kongress tanzt, sondern der Kongress amüsiert sich. Und Sie werden also diese beiden Schauspieler sicher auch schnell identifizieren können. Ich kenne sie noch aus meiner Jugend. Und zwar eben Lili Palmer, die ich wirklich für eine bedeutende Schauspielerin gehalten habe. Und dann eben auch hier der Schwarm aller Frauen. Ich weiß nicht, ob das noch heute bei Ihnen so ankommt. Bei den Damen meine ich jetzt. Kurt Jürgens, der, also ich war in den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre, ist dann eben dieser Film oder dieses Thema des Wiener Kongresses noch einmal aufgenommen worden. Aber Das ist nur, wie ich gesagt habe, die eine Seite des Wiener Kongresses. Wenn wir dieses Bild uns anschauen, dann kommen wir der historischen Wirklichkeit schon etwas näher. Dies ist eigentlich so das offizielle Bild vom Wiener Kongress. Das heißt eben, auf diesem Bild, auf diesem Stich, ist ein Stich, finden Sie die wichtigsten Repräsentanten der einzelnen europäischen Staaten, die am Wiener Kongress teilgenommen haben. Es würde jetzt zu weit führen, auf die einzelnen Persönlichkeiten einzugehen, aber vielleicht darf ich Sie hier auf diese Person, sieht man das? Ja. Können Sie da ganz gut sehen oder müssen wir das nicht ausmachen? Nein? Gut. Sieht man also diese Person, das ist vielleicht einer der, jetzt, diesen gibt es ja noch da, einer der schlauesten, gewitzigsten, kann man das sagen, Persönlichkeiten auf dem Wiener Kongress gewesen. Das war der französische Außenminister Talleyrand. Und da kommen wir jetzt also auch schon in eine der wichtigen Problematiken dieses Kongresses. Es ging auch bei dem Kongress vor allem, wie ich vorhin schon gesagt habe, um die Neuordnung Europas nach dem napoleonischen Zeitalter. Bevor wir uns aber dem Wiener Kongress noch etwas nähern werden, vielleicht noch einige Vorbemerkungen, was eben auch die Zeit betrifft, die mit dem Wiener Kongress beginnt. Die Jahre 1815 bis 1848 bezeichnet man in der deutschen Geschichte gerne als die Zeit der Restauration. Restaurare, wiederherstellen, ist Ihnen bekannt. Man will also mit diesem Begriff ausdrücken, dass Zustände, die vergangen waren, wiederhergestellt worden sind, beziehungsweise, um es konkret zu machen, dass Zustände, die vor 1789 gegolten haben, restauriert worden sind. Das Jahr 1789 ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt, jetzt also aus der Geschichte natürlich. Dieses Jahr ist eben das Jahr des Ausbruchs der Französischen Revolution. Und die Französische Revolution, die sich dann im Laufe der 90er Jahre auch immer radikalisierte, bis sie in gewisser Hinsicht, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dann von Napoleon überwunden wurde. Napoleon ist ja auf der einen Seite ein Revolutionär gewesen, er kommt aus der Revolution, auf der anderen Seite ist er aber auch derjenige, der eben die Revolution überwunden hat, insofern, als er eben doch aus diesen teilweise chaotischen Zustände, die ja auch mit großen Massenmorden verbunden waren, vor allem 93, 94, praktisch eben dann wieder einen Zustand geschaffen hat, der wenigstens was Frankreich betraf, doch eine gewisse Ordnung und Sicherheit gebracht hat. Also wie dem auch immer sei, Napoleon, der dann selbst, auch das werden wir gleich noch hören, gerade in Europa über Frankreich hinaus neue Zustände geschaffen hat. Diese Zeit endet 1814 mit der Absetzung Napoleons und seiner Verbannung auf die Insel Elba. Und das ist, wie gesagt, eben dann der Anlass gewesen, die Staatenordnung in Europa wiederherzustellen, wie sie vor 1789 gewesen ist. Aber wir werden schon feststellen, eine hundertprozentige Restauration ist natürlich nicht möglich und auch nicht gewollt gewesen. Insofern muss man auch den Begriff Restauration sehr stark relativieren. Sowohl im Staatensystem als auch in den inneren Zuständen ist die Zeit vor der Status quo, wie man das ja auch gerne bezeichnet, vor 1799 nicht wieder erschaffen worden, sondern die Französische Revolution und eben dann auch die Zeit Napoleons haben doch so tiefgreifende Änderungen gebracht, dass man nicht wieder hundertprozentig vor 1789 anfangen konnte. Aber gewisse Dinge wurden wiederhergestellt. Das wird dann vor allem auch auf dem Wiener Kongress festgelegt. Darüber werden wir noch etwas hören. Ein zweiter Begriff, der diese Zeit 1815 bis 1848 vor allem in der deutschen Geschichte bezeichnet, ist der Begriff die vormärzliche Zeit. Das ist auf den ersten Blick ein etwas überraschender, eigenartiger Begriff. Man muss ihn etwas durchleuchten und dann wird einem auch ziemlich klar, warum gerade diese Zeit als vormärzliche Zeit bezeichnet wird. Eben mit dem Begriff März oder vormärzlich geht man auf die Revolution von 1848-49 ein, die zwar im Februar 48 in Frankreich begonnen hat, dann sich aber eben auch auf die angrenzenden Staaten übertrug und in Deutschland vor allem eben ihre ersten Äußerungen im März 1848 gefunden hat. Also insofern bezeichnet der vormärzliche oder der Begriff vormärzliche Zeit eben die Zeit vor der Revolution von 1848. Diese Zeit 1815 bis 1848 ist eine sehr disparate Epoche gewesen, wenn ich das so einmal bezeichnen darf. Sie wird geprägt von Kräften des Beharrens und der Bewegung. Kräfte des Beharrens, darunter kann man verstehen, dass etliche Staaten in Europa und auch in Deutschland an ihrer vorkonstitutionellen Ordnung festhielten, beziehungsweise auch nach dem Wiener Kongress nicht in einen Verfassungszustand eintraten, der auf einer Konstitution, auf einer Verfassung beruht. Zum Beispiel die beiden großen deutschen Großmächte, Österreich und Preußen, hatten bis 1848 keine Verfassung, keine geschriebene Verfassung, keine Konstitution, sondern knüpften in gewisser Hinsicht, wenn auch in diesem Punkt nicht hundertprozentig, wieder an die Zeit vor 1789 an. Das ist, so könnte man sagen, eben dann ein retardierendes Element in der Verfassungsentwicklung dieser Staaten gewesen. Deshalb kann man eben bei ihnen durchaus von einer vorkonstitutionellen Ordnung sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass Österreich und Preußen bis 1848 keine Rechtsstaaten gewesen sind. Aber sie hatten eben keine geschriebene Verfassung. Im Unterschied zu Hannover, man darf ja vielleicht auch mal was Positives über Hannover erzählen, ich muss jetzt kommen. Das heißt, Hannover hatte spätestens seit 1833 mit dem Staatsgrundgesetz eine geschriebene Verfassung, die dann allerdings 4 Jahre später von König Ernst August aufgehoben worden ist. Aber Hannover fiel dann nicht in einen nicht-konstitutionellen Zustand, sondern unter Ernst August ist dann ja erneut eine Verfassung, die sich vom Staatsgrundgesetz zwar unterschied, aber doch wesentliche Elemente des Staatsgrundgesetzes auch weiter fortführte, errichtet worden. Das ist dann das Landesverfassungsgesetz von 1840 gewesen. Zu den Kräften des Beharrens oder zu den Zuständen des Beharrens gehört auch die ständische Gesellschaftsordnung. Es wird zwar in den Verfassungen, vor allem also in den Staaten, die Verfassungen dann hatten, und das muss man sagen, sind dann, wenn wir das Gebiet des Deutschen Bundes uns einmal anschauen, eigentlich fast alle Staaten mit Ausnahme der Großmächte, wenn dort auch in weiten Bereichen das Gleichheitsprinzip festgelegt wird, gibt es doch weiterhin Privilegien, die gewissen Gesellschaftsschichten zugewiesen werden. Zum Beispiel werden zwar parlamentsähnliche Einrichtungen geschaffen, die sogenannten Ständeversammlungen, aber diese beruhen nicht auf einem demokratischen Wahlrecht, sondern in weiten Bereichen hat zum Beispiel der Adel, gerade hier in Hannover auch, hat der Adel noch gewisse Vorrechte, die dann erst im Laufe des 19. Jahrhunderts abgeschafft werden, sodass man also in vielen Staaten dann doch noch von einer ständischen Gesellschaftsordnung sprechen kann. Und wenn Sie das wirtschaftliche Leben sich in dieser Zeit, also es ist ja dann im Wesentlichen die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts anschauen, dann ist es natürlich die Landwirtschaft, die Priorität hat vor anderen Wirtschaftsbereichen. Auch hier wird dadurch wird eine gewisse konservative Ordnung des Staates mit untermauert. Die Industrialisierung in ihrer radikalen Phase setzt ja in Deutschland dann erst nach 1850 ein. Sicher, es gibt dann einige Gebiete, zwar in Deutschland, in Sachsen zum Beispiel und ansatzweise auch das Ruhrgebiet, wo so etwas wie eine Frühindustrialisierung stattfindet, aber auch in diesen Gebieten, also in den großen Staaten, ist die Landwirtschaft immer noch der primäre Produktionsfaktor gewesen. Das sind, wie gesagt, eben Elemente, die eher ein konservatives Bild dieser Zeit schaffen. Aber es gibt eben auch Veränderungen. Es gibt eben die Kräfte der Bewegung, die vor allem sich dann auf dem politischen Feld kundtun. Es entsteht die liberale konstitutionelle Bewegung. Das heißt, es gibt eben Kräfte, es gibt Persönlichkeiten, die im Unterschied zu der Zeit vor 1789 das alte Verfassungssystem verändern wollen, die vor allem eben die Staaten stärker liberalisieren wollen, die Staaten, die eben noch keine Verfassung haben, und wie gesagt, in Hannover tritt die Verfassung ja erst 1833 in Kraft. In der Zeit davor gibt es eben eine Bewegung, die darauf hindrängt, dass eben die Staaten Verfassungen erhalten, die unter anderem eben eine gewisse Aufteilung der Staatsgewalt beinhalten, wenn eben auch dem monarchischen Prinzip, also der herausragenden Stellung des Fürsten weiterhin Priorität eingeräumt wird, aber doch eben auch andere Staatsorgane zu schaffen versuchen, die wenigstens de facto die Macht des Fürsten eingrenzen und die vor allem, also die liberale Bewegung, die vor allem dann eine Verfassung haben will, die auch die Grundrechte, vielleicht nicht den ganzen Katalog, den wir heute als Grundrechte bezeichnen, aber doch wesentliche Grundrechte in den Konstitutionen verankert sehen will. Der Liberalismus als Bewegung spielt im 19. Jahrhundert eine ganz entscheidende Rolle. Es geht dort vor allem eben um die Absicherung der individuellen Freiheit gegenüber dem Staat. Das ist die große Tradition des Liberalismus in Deutschland. Im Augenblick sieht es ja mit dem Liberalismus, vor allem dann, wenn er sich in einer Partei organisiert, nicht ganz so rosig aus, aber da müssen wir, man kann das den Westerwelt nicht alles zuschustern. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, der hat Fehler gemacht, aber der ist auch systematisch dann kaputt gemacht worden. Aber das ist ein anderes Problem, da wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Eine andere Bewegung, die auf Veränderung drängt, ist die nationale Bewegung. Deutschland, wir werden es ja gleich sehen, Deutschland ist eben kein einheitlicher Staat gewesen. Es wird auf dem Wiener Kongress der Deutsche Bund geschaffen, aber dieser Deutsche Bund ist eben kein Bundesstaat wie die Bundesrepublik, sondern ein Staatenbund, der den Einzelstaaten ganz erhebliche Anteile an Souveränität sichert und nur in ganz wenigen Bereichen so etwas wie eine Zentralinstanz schafft. Und da gibt es eben Menschen, die versuchen, zum Teil nach dem Vorbild Frankreich, wo wir ja sehr früh schon einen zentralistischen Nationalstaat haben, die versuchen eben auch Deutschland stärker zu einem nationalen Verbund, zu einem Nationalstaat sich hin entwickeln zu lassen. Die nationale Bewegung, die natürlich dann, wie wir noch hören werden, vor allem eben von den Kräften der Restauration, so bezeichnet man ja gerne die Staaten, die sich dann nach dem Wiener Kongress darstellen, die von den Kräften der Restauration bekämpft werden. Ein ganz wichtiges Problem, was Neuerungen oder eine wichtige Neuerung, die sich zeigt in dieser Zeit der Restauration beziehungsweise in der vormärzlichen Zeit, ist natürlich dann schon die wirtschaftliche Entwicklung. Die Landwirtschaft dominiert weiterhin, aber es gibt eben Ansätze von Industrialisierung in Deutschland auch. Und das wird ja dann die Kraft sein, die Industrialisierung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts ganz wesentliche Veränderungen im gesellschaftlichen, aber auch im politischen Leben statt. Lange Rede, kurzer Sinn, einige Bemerkungen waren das über die Zeit, die sich dann allerdings erst an den Wiener Kongress anschließt, für die aber der Wiener Kongress eben ganz erhebliche Voraussetzungen auch geschaffen hat. Aber jetzt wollen wir uns mal dem Wiener Kongress selbst zuwenden, nämlich die politische Ordnung der Zeit nach 1815, ich habe es bereits gesagt, wurde ganz wesentlich von diesem Kongress bestimmt. Einige grundsätzliche Bemerkungen zum Wiener Kongress. Der Wiener Kongress ist der erste gesamteuropäische Kongress der neueren Geschichte gewesen. Schon von den Zeitgenossen wurde er, was seine Bedeutung betraf, mit den großen Friedensprozessen der frühen Neuzeit, vor allem eben mit dem Westfälischen Friedenskongress von 1648 gleichgesetzt. Westfälische Friedenskongress 1648 sagt Ihnen vielleicht etwas. Es ist eben der Kongress gewesen, der in Osnabrück und Münster getagt hat und den 30-jährigen Krieg beendete. Allerdings eben nicht nur die deutschen Angelegenheiten regelte, sondern eben auch eine europäische Dimension hatte. Dieser Westfälische Friedenskongress hat die deutsche Geschichte eigentlich bis zum Ende des Reiches, 1806 wird das ja in der Regel konstatiert, bis zum Ende des Reiches ganz wesentlich verfassungsrechtlich, aber auch territorial bestimmt. Und eine gleiche Bedeutung hat man dem Wiener Kongress zugemessen. Ja, wir würden heute sagen, der Wiener Kongress ist noch viel bedeutender gewesen als der Westfälische Friedenskongress, weil der Westfälische Friedenskongress sich zwar in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie auf Deutschland konzentrierte, während eben der Wiener Kongress eine europäische Dimension hat. Es sind vor allem eben zwei Aufgaben gewesen, deren Lösung sich der Wiener Kongress vorgenommen hatte. Es geht einmal um die Neuordnung Europas nach dem Sturz Napoleons und dem Zusammenbruch seines Empire. Wir werden das gleich nochmal so ein bisschen auf den Karten deutlich machen. Das heißt, ich habe das eben schon etwas zu problematisieren versucht. Es geht dann, das ist ein Grundgedanke, der aber nicht hundertprozentig verwirklicht werden kann, um die Restauration von Staaten, die unter Napoleon ihr Eigenleben, ihre Eigenständigkeit verloren hatten. Damit verbunden, Schaffung einer staatlichen Neuordnung Europas nach dem Sturz Napoleon, ist das Anliegen, in Europa einen Zustand zu schaffen, der die Hegemonie eines Staates verhindert. Auf dem Kontinent, wenn man mal von Russland absieht, England spielt eine Sonderrolle, war die Hegemonialmacht, also die bestimmende Macht nach 1800 mit dem Regierungsantritt Napoleons, Frankreich gewesen. Frankreich war sehr expansiv, wird gleich ein bisschen deutlicher, wenn ich Ihnen die Karten zeige, und ist damit eben die bestimmende Macht in Europa gewesen. Wie gesagt, wenn man vielleicht von Russland einmal absieht und England ist eine Sonderrolle zuzuweisen. Und diese Erfahrung, die abschreckend war, die wollte man nicht wiederherstellen. Das heißt, es sollte auf dem Kontinent ein Gleichgewicht vor allem zwischen den Großmächten geschaffen werden, dass sich keine Großmacht zu einer Hegemonialmacht entwickeln konnte. Der Gleichheitsgedanke, der ja schon im 18. Jahrhundert in der europäischen Diplomatie eine ganz entscheidende Rolle spielt, vor allem von Großbritannien ist ja dieser Gedanke der Gleichheit der Staaten untereinander, der Großmächte vor allem untereinander, Balance of Powers, das ist der Begriff, der im 18. Jahrhundert entwickelt wird, allerdings sehr stark aus britischem Interesse heraus, nicht? Die Engländer, muss man jetzt ja bald wieder sagen, es gibt dann ja keine Briten mehr, sondern noch Engländer und Schotten und Waliser und Nordiren. Also wie dem auch immer sei, Großbritannien war natürlich daran gelegen, diesen Gleichgewichtszustand in Europa herzustellen, auf dem Kontinent herzustellen, damit man sich selbst nicht zu sehr, ich vereinfache jetzt sehr stark, damit man sich selbst nicht zu sehr um europäische Angelegenheiten kümmern muss. Wenn sich die Städte, wenn sich die Staaten da gegenseitig kontrollieren und in einem Gleichgewichtszustand ist, dann konnte man so die britische Überlegung sich stärker überseeischen und kolonialen Zielen widmen. Also der Gleichheitsgedanke, wie gesagt, der gerade von England aus sehr eigenen britischen Motiven entwickelt worden ist, wird, so könnte man beinahe sagen, dann doch über den Wiener Kongress auch von den anderen europäischen Großmächten auch aufgenommen und zu realisieren versucht. Es soll auf dem Kontinent ein Gleichgewicht zwischen den Großmächten, auf die kommt es in erster Linie an. Das Königreich Hannover spielt, tut mir leid, keine so entscheidende Rolle in diesem Zusammenhang. Zwischen den Großmächten, das sind vor allem eben dann auf dem Kontinent Russland, Österreich, Preußen und Frankreich und dann Großbritannien noch außerhalb des Kontinents gelegen, soll der Gleichgewicht, das Gleichgewicht geschaffen werden, um damit eben der Friede in Europa gesichert zu werden. Und man hat, wir werden das noch an einem bestimmten Punkt deutlich sehen, diesen Gedanken außerordentlich ernst genommen, und es wäre beinahe eben auch zur Sprengung des Kongresses gekommen, als eine Frage auftrat, von der man glaubte, dass diese das Gleichgewicht in Europa zerstören könnte. Also das erste wichtige Ziel des Wiener Kongresses war die Neuordnung Europas nach dem Sturz Napoleons. Mit dem Ziel der Verhinderung einer revolutionären Hegemonie, wie man sie von Frankreich erfahren hat. Und das zweite große Ziel, das erste ist ja mehr eine Sache, die eben die Staaten untereinander betraf, das zweite war eben, innerstaatliche Revolutionen zu verhindern. Das heißt, das Verfassungssystem, und das ist ja im Wesentlichen dann doch noch die Monarchie, das monarchische Prinzip, vielleicht in den einzelnen Staaten dann unterschiedlich ausgebaut. England ist natürlich nicht so stark monarchisch geprägt gewesen, wie das Österreich oder Preußen war. Aber im Wesentlichen sollte die monarchische Staatsordnung gesichert sein. Und man versuchte eben, einen Umsturz dieser politischen Verhältnisse innerhalb der einzelnen Staaten zu verhindern. Und das wird dann vor allem eben auch nach 1815, vor allem nach 1818, seit dem Kongress von Aachen, wird das dann auch versucht, dass vor allem dann in den kleineren Staaten, wo sich eine liberale Bewegung stärker durchzusetzen versucht und in gewisser Hinsicht eben dann die königliche Gewalt zu schwächen versucht, in Spanien zum Beispiel, kommt es eben zur Intervention der europäischen Staaten, die diese Umsturzversuche verhindern will. Neuordnung Europas, Verhinderung innerstaatlicher Revolutionen. Das sind, wie gesagt, eben wesentliche Ziele, Grundziele dieses ersten gesamteuropäischen Kongresses der europäischen Geschichte gewesen. Jetzt wollen wir mal ganz konkret, oder vielleicht gehe ich doch mal hier, damit Ihnen das noch mal etwas deutlicher wird, anhand der Karten vor. Sie sehen hier Mitteleuropa, in besonderer Weise eben dann das Heilige Römische Reich deutscher Nation vor 1789. Wenn Sie sich also die Mitte Europas anschauen, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das ist dieses Gebilde, was hier mit der roten Linie umzeichnet ist, dann sehen Sie, dass da zwar ein großer Staat herausragt, das ist eben die habsburgische Monarchie, die aber nicht nur Bestandteile im Heiligen Römischen Reich, oder sagen wir heute mal Deutschland, um das abzukürzen, also der offizielle Begriff für dieses deutsche Staatsgebilde ist ja, wie Sie wissen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, aber wenn wir Deutschland sagen, ist das auch nicht so ganz verkehrt. Das heißt also, die Habsburger Monarchie, die hier so orangefarben gezeichnet ist, ist nur mit einem Teil Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches. Nicht? Es hat darüber, dazu gehörte dann ja auch noch das Königreich Ungarn, dann Galizien und italienische Gebiete. Und wie gesagt, man beginnt sich dann ja eben im 18. Jahrhundert auch weiter auf dem Balkan auszubreiten. Aber wenn Sie sonst einmal die Mitte Deutschlands anschauen, wenn man dann vielleicht mal von Preußen diese blauen Gebilde abschaut, das in gewisser Hinsicht auch schon im 18. Jahrhundert, spätestens seit dem Siebenjährigen Krieg, in Konkurrenz zu Österreich tritt, ist eben die Mitte Deutschlands außerordentlich zersplittert. Es gibt also einige größere Gebiete, hier das Kurfürstentum Bayern zum Beispiel oder auch das Kurfürstentum Hannover, die von ihrer territorialen Ausweitung eine gewisse Bedeutung haben. Innerdeutsche Landkarte wird dann vor allem durch zwei wesentliche Ereignisse Anfang des 19. Jahrhunderts verändert. Einmal ist es die Säkularisation von 1803 gewesen. In Deutschland bestanden ja neben den weltlichen Fürstentümern auch noch die geistlichen Fürstentümer, die Erz- und Hochstifte. So gut 20 sind es wohl gewesen, in denen der Bischof gleichzeitig auch Landesherr war. Ich habe dann in meinen Vorlesungen immer gerne auf unsere unmittelbare Nachbarschaft hingewiesen, auf das Hochstift oder Fürstbistum Hildesheim. In Hildesheim war der Bischof von Hildesheim, also nicht mehr der heutige Bischof, aber der Bischof von Hildesheim war gleichzeitig auch Landesherr. Das Hildesheim ist insofern interessant, als die Landesherrschaft katholisch war, aber die Masse der Bevölkerung evangelisch war. Da gab es dann auch gewisse Konflikte. Das heißt also ähnliche Zustände. Die meisten geistlichen Fürstentümer sind dann allerdings konfessionell homogen gewesen. Das hatten also dann eine mehrheitlich katholische Bevölkerung. Das heißt also, diese geistlichen Territorien, die ungefähr ein Siebtel des Reichsgebietes ausmachten, sind 1803 aufgehoben worden und das Territorium der geistlichen Fürsten ist dann weltlichen Herrschern zugewiesen worden. Der Anlass war das Vordrängen der Franzosen an den Rhein. Das ganze linksrheinische Gebiet, das können Sie hier natürlich noch nicht sehen, weil wir eine Karte von 1789 haben. Also vor der Französischen Revolution, das ganze linksrheinische Gebiet ist damals französisch geworden. Im Frieden von Lunéville 1801 ist das festgelegt worden, mit der Folge, dass also dann die Herrscher, die auf dem linksrheinischen Gebiet Territorien hatte, irgendwie entschädigt werden mussten. Dann hat man als Entschädigungsmasse die geistlichen Fürstentümer genommen. Unter anderem ist also, um auch hier schon deutlich zu machen, dass es bei diesen territorialen Veränderungen nie um das Prinzip der Gerechtigkeit ging oder dass da irgendwelche historischen Rücksichten genommen worden sind, sondern es geht gerade bei der Neuordnung von Staaten, auch auf dem Wiener Kongress, um ganz hartes, materielles, politisches Kalkül. Vielleicht kommt der eine oder andere von Ihnen aus Oldenburg, späteres Großherzogtum Oldenburg. Durch die Säkularisation ist das Oldenburger Münsterland, also die heutigen Kreise Vechta und Kloppenburg, dem oldenburgischen Herzog zugeführt worden. Dann fragt man sich, was hat denn eigentlich der Herzog von Oldenburg für Gebiete links des Rheines verloren? Mir fällt da eigentlich nichts ein, aber trotzdem hat er also das Oldenburger Münsterland bekommen. Die Oldenburger Münsteraner sind ganz glücklich, dass sie oldenburgisch geworden sind. Das heißt, da sehen Sie schon dran, auch bei der Säkularisation geht es nicht um 1:1 Entschädigungen, sondern es sind eben politische Überlegungen, die dahinter stehen. Dann 1806 sagt man im Allgemeinen, hört das Alte Reich auf zu existieren. Der damalige Kaiser Franz II., nachher also als Kaiser von Österreich, Franz I., Franz legt also die Reichskrone nieder. Juristen werden da an diesem Vorgang bzw. an der Aussage, das ist das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, sicher ihre berechtigten Zweifel erheben können. Nämlich, Gott, wenn ein Kaiser eine Krone niederlegt, das bedeutet ja eigentlich noch nicht, dass dann eben auch das Staatswesen aufhört zu existieren. Man hat es aber eben 1806 gerne eben in diesem Zusammenhang gesehen. Wichtiger ist, dass zu diesem Zeitpunkt vor allem eben doch schon Napoleon weite Teile des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation unter seiner Kontrolle hatte. Kurz darauf wird der Rheinbund gegründet und damit eigentlich, ja, wenn Sie so wollen, eben als Folge von französischer, napoleonischer Machtpolitik das Heilige Römische Reich deutscher Nation seinem Ende zugeführt wurde. Um vor allem jetzt auch einmal die Veränderungen zu sehen, die sich dann unter Napoleon ereignet haben, dort stattgefunden haben, habe ich Ihnen dann also einmal diese Karte gebracht. Das ist also Europa im Jahre 1812, kurz bevor dann Napoleon nach Russland aufbrach und dort eben sein Fiasko erlebte. Sie sehen eigentlich das, was hier so blau ist, beziehungsweise blau gestreift ist, das ist französisches Territorium, beziehungsweise sind Staaten, die unter französischer Hegemonie, unter französischer Herrschaft, in französischer Abhängigkeit vielleicht besser bestanden haben. Frankreich hat sich sehr stark erweitert. Das französische Kaiserreich erstreckte sich ja eben dann im Jahre 1812 bis nach Hamburg hin. Hamburg war zeitweise französisch. Große Teile Nordspaniens, sehen Sie, also Katalonien, ist damals französisches Kaiserreich gewesen. große Teile Niedersachsens auch, vor allem eben das Emsland zum Beispiel, waren damals französisch. Aber darauf beschränkte sich nicht das napoleonische Empire, also der napoleonische Herrschaftsbereich, sondern es gab eben auch abhängige Staaten. Ich sehe gerade, hier hat man einen Fehler gemacht, wenn man nicht alles nachprüft. Mit Italien ist ein bisschen verkehrt, aber sage ich Ihnen gleich noch. Es gibt dann eben Staaten, die von Napoleon abhängig sind, teilweise auch dadurch, dass er seine Verwandten dort eingesetzt hat. Das trifft auf das Königreich Spanien zu, wo sein Bruder Joseph König geworden ist und damit praktisch eben von Frankreich abhängig war. Dann im Rheinbund, was hier als Rheinbund bezeichnet wird, das sind eben eine Reihe von Staaten, Bayern, das Königreich Westfalen oder der Herrscher des napoleonischen Bruders Napoleons, Jérôme, sind praktisch abhängig von Frankreich gewesen, obwohl sie formal eigenständige Staaten waren. Dann eine neue Konstruktion, das Großherzogtum Warschau, das Napoleon geschaffen hat aus ehemaligen Teilen der Adelsrepublik Polen. Polen ist ja im Laufe des 18. Jahrhunderts durch die drei polnischen Teilungen aufgeteilt worden, unter Russland, Preußen und Österreich. Das ist zum Teil von Napoleon wieder rückgängig gemacht worden, nicht so eins zu eins, durch die Schaffung des Herzogtums Warschau, auch ein von Frankreich abhängiger Staat, der in Personalunion mit dem Königreich Sachsen stand. Also wir müssen auf die Einzelheiten nicht eingehen. Das Königreich Neapel, also unter Italien, dort eben regierte sein Schwager Murat, war von Napoleon abhängig. Österreich ist sehr stark reduziert worden, musste große Teile Galiciens abgeben. Man sagt überhaupt, eigentlich hat zur Zeit Napoleons Österreich seinen Großmachtstatus verloren. In Italien stimmt diese Karte hier nicht so ganz, aber das ist jetzt für Spezialisten dann eben eine Sache. Der nördliche Teil Italiens, also vor allem die Lombardei, das war das Königreich Italien, das war in Personalunion mit Frankreich verbunden. Aber der alte Kirchenstaat, das Gebiet um Rom, das war eigentlich seit 1810 französisches Gebiet. Das war ein Bestandteil eben des Kaiserreiches Frankreich. Also wenn Sie diese Karte nochmal vergleichen mit dem Zustand, ist jetzt ein bisschen vereinfacht worden hier, mit dem Zustand Mitteleuropas vor 1789, dann sehen Sie, und deshalb habe ich diese Karte eben genommen, welche umfangreichen Territorialveränderungen durch die Auslöschung ganzer Staaten unter Napoleon sich vollzogen hat. Der Rheinbund, wie gesagt, eben ist die Zusammenfassung deutscher Staaten gewesen, die quasi souverän waren, die aber letzten Endes abhängig von Napoleon gewesen sind. Sie sehen also hier auch nochmal kurz eine Karte. Zum Beispiel diese Abhängigkeit drückte sich der deutschen Rheinbundstaaten von Frankreich, drückte sich unter anderem darin aus, dass man weitgehend französische Verfassungszustände übernehmen musste, was zum Teil auch positiv war. Der Code Napoleon, also das französische Zivilrecht, das ja relativ fortschrittlich war, den Gleichheitsgedanken verwirklichte, ist in diesen Staaten eingeführt worden. Das heißt also auch die Abhängigkeit der Bauern vom Grundherrn ist aufgehoben worden, wenigstens was die persönliche Abhängigkeit betraf, nicht unbedingt die wirtschaftliche, materielle Abhängigkeit, ist aufgehoben worden in der napoleonischen Zeit. Also das muss man immer sagen. Früher hat man natürlich als guter Deutscher diese napoleonische Zeit und die Zeit des Rheinbundes verwerfen müssen. Das hat ja auch eine gewisse Rechtfertigung gewesen. Aber man hat dann auch übersehen, dass in dieser Zeit Reformen durchgeführt worden sind, moderne Staaten geschaffen worden sind, die Verwaltung rationalisiert worden ist, das Gerichtswesen mit den Appellationsmöglichkeiten, also das dreistufige Gerichtswesen, eingeführt wurde. Das heißt, es gibt eben auch eine Reihe von Reformen in den Rheinbundstaaten unter französischem Einfluss. Das ist positiv gewesen. Als dann eben Napoleon besiegt worden ist, erst in Leipzig, nachher in Waterloo, hat man dann, und die Restauration wieder eintrat, hat man zum Teil versucht, diese napoleonischen Reformen in den deutschen Einzelstaaten zurückzuführen, wieder abzuschaffen. Das ist nur zeitweise gelungen. Letzten Endes konnte man eigentlich Man könnte das vereinfacht sagen, weil man einmal in einem neuen und besseren Rechtszustand gelebt hat, konnte man eben diese napoleonischen Reformen dann auf die lange Dauer hin nicht wieder beseitigen. Über kurz oder lang, vor allem dann spätestens in der Revolution von 1848, hat sich eben dieses französische Reformgut dann auch in Deutschland durchgesetzt. Aber wir verbinden ja also dann meistens auch mit der Rheingundzeit gewisse Rangerhöhungen von deutschen Fürsten, die in gewisser Hinsicht von Gnaden Napoleons geschah. Der bayerische Kurfürst hat den Titel eines Königs bekommen. Also das Königreich Bayern existiert erst seit der napoleonischen Zeit. Und Bayern ist natürlich, und da sehen Sie, wie Napoleon dann doch die Karte Deutschlands und Europas auch nach seinen Vorstellungen gestalten konnte. Das sehen Sie hier, glaube ich, sehr schön. Bayern ist erheblich größer gewesen während der Rheinfunkzeit als heute. Südtirol war damals bayerisch. Ich erinnere mich daran, vielleicht einige von Ihnen auch noch, so um 1960 gab es mal in Südtirol den Slogan: Die Saar kam zurück ins Reich, Südtirol will bayerisch werden. Das heißt also, das hat sich dann Gott sei Dank gelegt, das heißt also in diesem Zusammenhang, also nicht 1960, sondern 1810, ist das ja dann auch die Zeit von Andreas Hofer, der formal nicht gegen die französische Herrschaft gekämpft hat, sondern gegen die bayerische Herrschaft. Aber die Bayern waren in Südtirol eben von Frankreichs Gnaden dort. Das ist dann später dann im Zeitalter der Restauration wieder etwas zurückgeführt worden. Aber gewisse Staaten haben ihre Ausdehnung eben, deutsche Staaten auch, haben ihre Ausdehnung Napoleon zu verdanken. Oder der Herzog von Württemberg ist durch Napoleon eben zum König erhoben worden. So, jetzt kommen wir aber auf den Wiener Kongress. Ich habe Ihnen diese Karten gezeigt, um jetzt also deutlich zu machen, welche Veränderungen gerade dann unter Napoleon auch vor allem territorialer Art stattgefunden haben. Und das soll eben in gewisser Hinsicht auf dem Wiener Kongress wieder reduziert werden, wieder rückgängig gemacht werden. Aber wie gesagt, eine hundertprozentige, ich wiederhole mich, eine hundertprozentige Restauration hat es auch in Wien nicht gegeben. Der Wiener Kongress. Er tagte, ich hatte es bereits gesagt, vom September 1814 bis zum Juni 1815. Warum hat man sich gerade in Wien getroffen und warum hat man dann hier in der Hofkanzlei, die ja heute noch existiert, heute sitzt der österreichische Bundeskanzler in diesem Gebäude, warum hat man gerade in Wien getagt? Es gibt vor allem eben zwei Gründe. Es ist einfach ein geografischer Grund. Wien liegt ziemlich zentral in Europa und es musste eben eine große Stadt sein. Wir werden ja gleich hören, wer dort sich in Wien versammelte, dann auch mit den jeweiligen Bediensteten. Die mussten also versorgt werden. Neben der geografischen Überlegung ist es auch eine wirtschaftliche, in gewisser Hinsicht auch eine kulturelle Überlegung gewesen. Wien war doch auch im 18. Jahrhundert noch so etwas wie ein kulturelles Zentrum Europas. Das vielleicht mit seiner Bevölkerung nicht mit Paris oder mit London konkurrieren konnte, aber Wien war lange Zeit auch immer noch größer als Berlin im 18. Jahrhundert. Und vor allem eben diese Tatsache, dass wir es hier mit einer der großen Hauptstädte und auch kulturellen Zentren Europas zu tun haben, dann vor allem aber wegen der geografischen Lage hat man sich in Wien getroffen. Paris konnte man sowieso nicht, weil man ja auch über Frankreich entschied. Das hat man dann später 1871, na, man kann es vielleicht nicht so vergleichen, dann in Versailles getan, auch mit den entsprechenden Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis. Und London konnte man auch nicht hingehen, Moskau war zu kalt, ich wäre schon gerne dann nach Moskau. Also ging man nach Wien. Ich hatte ja schon gesagt, es ist eine falsche Vorstellung, geprägt eben durch die Filme, die Ihnen vielleicht bekannt sind, dass der Kongress sich nur vergnügt hatte. Sicher, gesellschaftliche Ereignisse gehörten mit dazu, aber der Wiener Kongress hat auch harte politische Arbeit geleistet. Auf dem Wiener Kongress waren Vertreter aller europäischen Staaten anwesend. Das ist wirklich ein gesamteuropäischer Kongress, darunter zwei Kaiser, Der österreichische Kaiser natürlich, der war ja vor Ort. Aber dann auch der Zar Alexander I. war dort anwesend. 6 Könige waren dort. Der englische König war nicht da, der war ja gerade krank. Georg III., nicht? Der war schon in einem Zustand, wo er auch nicht mehr so entscheiden konnte. Und der Prinzregent, der wollte nicht nach Wien, der hatte da andere persönliche Sachen. Ich sage das jetzt etwas lustig, in London zu erledigen, aber er hat dann entsprechende Minister, vor allem den Außenminister Carteret, geschickt. Und circa 100 Fürsten waren dort anwesend. Das ist die Creme de la Creme Europas gewesen. Aber die eigentliche Arbeit, wenn man vielleicht mal von Alexander I. absieht, der sich wirklich engagiert, auch in die konkrete Arbeit vertieft hat, das kann man von dem preußischen König, dem unsäglichen Friedrich Wilhelm III., nicht so sagen. Aber neben eben diesen Staatsoberhäuptern waren natürlich auch die diplomatischen Vertreter dort, beziehungsweise eben die Minister. Und die haben im Wesentlichen dann die Arbeit gemacht. Es gibt nur ein halbes Dutzend europäischer Staaten, die nicht anwesend waren in Wien, die vielleicht, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, auch nicht so ein großes politisches Schwergewicht in die Verhandlungsschale, wenn ich das so ausdrücken darf, werfen konnte. Also nicht vertreten war zum Beispiel Elba. Elba, diese Insel vor der italienischen Küste, war damals ein eigenständiger Staat. Der wurde regiert von Napoleon. Napoleon musste ja dann im Sommer 1814, als er zurücktrat, Frankreich verlassen und hat sich dann nach Elba begeben müssen. Und interessanterweise, damals hat er noch den Titel Kaiser gehabt. Das ändert sich dann nach der Schlacht von Waterloo. Damals hat er also noch den Titel Kaiser gehabt und er war Kaiser von Elba. Aber er war natürlich nicht auf dem Wiener Kongress, sondern man handelte ja über ihn, könnte man sagen. Dann war in Wien nicht vertreten San Marino. Ich weiß nicht, ob Sie San Marino kennen. Diese kleine 10.000 Einwohner umfassende Republik in Italien. Und auch Monaco war nicht dort vertreten. Sicher hätten sie damals schon Grace Kelly gehabt, dann wäre das auch anders gewesen. Nebenbei, als ich jetzt aus Kolumbien zurückkam, habe ich den Film mit Nicole Kidman gesehen über Grace Kelly. Können Sie sich schenken, den Film, also das ist. Aber wenn Sie da 11 Stunden im Flugzeug sitzen, da sieht man sich ja alles Mögliche an. Also Monaco war also auch nicht vertreten und das Osmanische Reich. Das ist ganz interessant. Das Osmanische Reich, also ich habe immer darauf geachtet, dass man also nicht den Begriff Türkei benutzt, nämlich als Türkei sollte man den modernen Staat nach 1922 vielleicht benennen. Das Osmanische Reich ist sicherlich der Vorläufer der Türkei gewesen, wenn auch in erheblich größerem Ausmaße. Das Osmanische Reich reichte ja zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch sehr stark nach Europa hinein, stärker als es mit der Türkei der Fall ist. Praktisch eben große Teile des Balkans gehörten ja noch zum Osmanischen Reich. Die Gründe, weshalb das Osmanische Reich nicht vertreten war, sind nicht so ganz eindeutig. Ein ganz wesentlicher Grund mag wohl doch gewesen sein, dass man sich eben auch als ein christlicher Friedenskongress verstand und die Osmanen eben Muslime waren und deshalb nicht dort vertreten waren. Und letzten Endes, das kommt sicher auch hinzu, die Osmanen eigentlich unter der napoleonischen Herrschaft kaum gelitten hatten. Also Napoleon hat ja, wenn man mal absieht von seinem missglückten Feldzug nach Ägypten, haben ja eigentlich keine direkten Verluste während der napoleonischen Zeit erhalten. Und deshalb glaubte man, dass die Anwesenheit Vertreter des Sultans zum Beispiel in Wien nicht notwendig war. Aber der Kirchenstaat war natürlich der Heilige Vater. Und er kam nicht persönlich, Pius VII., der Papst kam nicht persönlich, aber er war natürlich durch den Kardinalstaatssekretär Consalvi in Wien vertreten. Und dieser Staatssekretär Consalvi, eine bedeutende diplomatische Persönlichkeit, der ist es dann auch gelungen, oder dem ist es auch gelungen, den Kirchenstaat, also das Herrschaftsgebiet des Papstes, das er sich so weitgehend über Mittelitalien erstreckte, wiederherzustellen. Und es ist dem Kardinal Consalvi noch etwas anderes gelungen, was sich in gewisser Hinsicht bis heute auswirkte. Der Wiener Kongress hat ja, wie wir gleich sehen werden, nicht nur territoriale Fragen gelöst, sondern auch das Diplomatiewesen bis in unsere Zeit mitbestimmt. Heute gibt es nicht mehr so, oder sagen wir mal, die Unterscheidung zwischen Botschafter und Gesandter ist heute nicht mehr so aktuell, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war. Weil jeder Staat, ich will jetzt keine Staaten nennen, aber meinetwegen auch, ja nun nehmen wir es auch, ich liebe die Insel Malta, auch Malta würde sich natürlich, wäre eingeschnappt, wenn ich das mal sagen darf, wenn die Bundesrepublik nur einen Gesandten in Malta hätte, muss natürlich ein Botschafter nach Malta hingehen. Das heißt also, der Gesandte ist von minderer diplomatischer Qualität als der Botschafter. Aber im 19. Jahrhundert spielt das noch eine Rolle. Der Botschafter durften auch nur die Großmächte an die anderen Höfe senden. Der Botschafter hatte das Recht, direkt dem Staatsoberhaupt, also dem Fürsten, vorgelassen zu werden. Der durfte nicht vom Außenminister abgespeist werden. Beim Gesandten war das anders. Wie gesagt, eben das ist heute, spielt diese, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen im diplomatischen Dienst war, heute spielt diese Unterscheidung kaum noch eine Rolle, weil wir überall nur Botschafter haben. Aber damals ist das so festgelegt worden und auch das diplomatische Korps, wie wir es heute kennen, ist weitgehend von den Bestimmungen des Wiener Kongresses geprägt worden. Das diplomatische Korps wird angeführt vom Doyen. Das heißt also der Sprecher des diplomatischen Korps, nicht? Wenn Herr Gauck dann so Anfang Januar die Botschafter der anderen Staaten empfängt, dann kommt erst eine Person, die so eigenartig gekleidet hat, so ein schwarzes Gewand an und dann so eine violette Stola hier, ein Gürtel um und ein violettes Käppchen auf. Das ist der apostolische Nuntius, der Vertreter des Papstes. Der überbringt dann die Glückwünsche des diplomatischen Korps. Und dann wird darauf geantwortet. Und diese Regelung, dass der apostolische Nuntius, der Doyen, in der Regel der Doyen des diplomatischen Chores ist, das wurde auf dem Wiener Kongress festgelegt. Das ist nicht in allen Staaten der Fall, also man könnte davon abheben, aber in der Regel, bei den zivilisierten Staaten, hätte ich jetzt mal gesagt, in der Regel ist also der Nuntius eben auch gleichzeitig der Sprecher des diplomatischen Chores. Also insofern hat eben der Kardinalstaatssekretär Consalvi damals auch dann etwas für sich und sein Oberhaupt, eben den Papst, erreicht. Das heißt also, wie gesagt, wir haben hier mit Ausnahme dieser kleineren Staaten, die ich eben genannt habe, fast ganz Europa in Wien vertreten. Allerdings muss man sagen, die wesentlichen Entscheidungen sind natürlich von den Vertretern der vier beziehungsweise fünf Großmächten dann getroffen worden. Ursprünglich sind es die vier Großmächte. Das ist eben, um vom Westen anzufangen, England, Österreich, Preußen und Russland. Das sind die entscheidenden Kräfte, die die Bestimmungen in Wien dort festgelegt haben. Im Laufe, ich habe es schon angedeutet, des Wiener Kongresses bekommt aber auch der französische Vertreter, der Außenminister Talleyrand, immer mehr an Einfluss. Das hängt eben auch mit gewissen Schwierigkeiten, die sich auf dem Kongress ergeben haben, zusammen, sodass spätestens dann doch am Ende des Wiener Kongresses auch wieder Frankreich als die fünfte europäische Großmacht auftritt. Und das ist auch ganz im Sinne der bedeutendsten Persönlichkeit dieses Kongresses, über die ich gleich noch etwas erzählen werde, eben des Fürsten Metternichs gewesen. Man wollte Frankreich nicht in einen Paria-Status lassen. Man hat also im Unterschied zum Beispiel zum Versailler Vertrag, 100 Jahre später in etwa, hat man also sehr bewusst gesehen, wir können Frankreich nicht zu sehr schwächen. Das bringt innerfranzösische Schwierigkeiten, die sich möglicherweise wieder auf Europa auswirken können. Und Frankreich ist nun eben ein großer Staat, ist eine Kulturnation, gehört zu Europa dazu und muss eben dann auch im europäischen Mächtekonzert eine entscheidende Stimme haben. Aus der Überlegung heraus, dass eben dieses Staatensystem konsolidiert werden muss, dass keine Unruhe geschaffen werden muss. Und insofern ist es eigentlich auch im Sinne der Großmächte und besonders auch Metternichs gewesen, dass Frankreich wieder, wenn auch territorial zusammengestutzt, aber von seinem politischen Einfluss her eine herausragende Stellung erhält. Vielleicht schauen wir uns mal die wichtigsten Vertreter der einzelnen Großmächte auf dem Wiener Kongress an. Wie gesagt, eben man tagte in der Hofkanzlei in Wien. Die Vergnügungen, die Bälle, fanden natürlich dann in der Hofburg, das ist ja gleich auf der anderen Straßenseite, statt. Und die wichtigsten Vertreter der Großmächte sind folgende gewesen. Einmal der britische Außenminister Robert Stuart Carcerere, der zum Teil eben dann mit einer anderen Persönlichkeit, auf die wir noch zu sprechen kommen, zusammengearbeitet hat mit dem Vertreter Hannovers, des Grafen Münster, aber da etwas später. Dann eben ganz entscheidenden Einfluss. Während also, so, sagen wir mal, so die anderen Staatsoberhäupter, sowohl der österreichische Kaiser als auch der französische, als auch der englische König, französische König Ludwig XVIII. Hatte sowieso gewisse Schwierigkeiten, aber von den Staatsoberhäuptern hat Alexander I. ganz entscheidenden Einfluss auf die Verhandlungen genommen, während, wie gesagt, die anderen Fürsten das weitgehend durch ihre Minister taten. Preußen ist mit zwei wichtigen Staatsmännern vertreten gewesen. Die anderen Staaten hatten auch manchmal mehrere Minister gesandt, nicht? Aber wie gesagt, eben die dann politischen Einfluss genommen haben, da muss man, was Preußen betraf, in erster Linie Karl August von Hardenberg, auch den großen Reformer der innerpreußischen Zustände nennen, der zusammen eben mit Stein, Freier von und zum Stein, doch das moderne Preußen geschaffen hat, aber eben auch auf dem Wiener Kongress wesentlich bei der Ausarbeitung der europäischen Staatenordnung, aber auch der innerdeutschen Ordnung mitgewirkt hat. Dann ihm zur Seite stand Wilhelm von Humboldt, der ihm vom Namen her mindestens bekannt ist. Und wie gesagt, eben derjenige, dem es gelungen ist, durch die Ausnutzung von Spannungen auf dem Kongress dann auch wieder Frankreich zum Großmachtstatus zu verhalten, wobei, wie ich gesagt habe, der ja auch auf gewisse Sympathien natürlich gekommen ist, der französische Außenminister Talleyrand. Talleyrand, da könnte man eine ganze Vorlesung drüber halten, eine außerordentliche, zwielichtige Persönlichkeit. Man könnte beinahe sagen, in seinem ersten Leben ist er Bischof gewesen. Er war Bischof von Autun, war nicht geweiht worden als Priester, aber hatte das Bistum Autun vor der Revolution. Und er ist derjenige gewesen, der dann im Sommer 1789 den Vorschlag gemacht hat zur Sicherung der Finanzen, also ich hoffe jetzt, Herr Schäuble sitzt hier nicht irgendwie versteckt, zur Sicherung und Konsolidierung der französischen Finanzen die Kirchengüter einzuziehen. Wir haben dann in der Tat eben in Frankreich 1789 die erste große Säkularisationswelle. Das ganze Kirchenvermögen ist während der Französischen Revolution eingezogen worden. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend ARD gesehen haben über den Reichtum der Kirche, der katholischen Kirche in erster Linie. Naja, jetzt werden vor allem auch viele aus, Herr Stoffel, jetzt werden auch viele aus der evangelischen Kirche austreten, nicht? Weil die nicht unterscheiden können, was evangelisch und katholisch ist. Aber das ist was anderes. Das heißt also, naja, also da musste ich nur sagen, man muss auch ein Journalist darf nicht zu sehr Generalist sein. Man muss auch in diesen Dingen etwas differenzieren können, aber das ist auch ein anderes Problem. Also wie dem auch immer sei, die Säkularisation in Frankreich geht weitgehend auf einen Vorschlag Talleyrands zurück. Dann hat er es geschafft, die französische Revolution zu überstehen. Er hat frühzeitig sein Bischofsamt aufgegeben, war dann schon unter Napoleon Außenminister zeitweise. Und es ist ihm dann auch gelungen, eben nachdem Napoleon abgesetzt war, unter Ludwig dem 18., also im Zuge der Restauration, wieder Außenminister zu werden. Also eine derartige Wendigkeit ist, glaube ich, keinem unserer Politiker eigen, obwohl man sich da ja manchmal auch etwas wundert. Gut, dann vielleicht darf ich diesen Herrn auch erwähnen, wir sind ja hier in Hannover, und Ernst Friedrich Herbert zu Münster, das war der Vertreter Hannovers auf dem Wiener Kongress. Er ist der Minister beim König gewesen. Nebenbei, Klammer auf, ich hoffe, Sie waren schon in der Landesausstellung an 4 bzw. 5 Orten hier in Hannover. Wenn nicht, ich glaube, am 5. Oktober ist das Ende der Ausstellung. Also, ich kann es Ihnen nur empfehlen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenartig, war da im wissenschaftlichen Beirat. Aber es hätte schlimmer werden können. Was dann rausgekommen ist, ist eigentlich sehr schön. Vor allem im Landesmuseum, die Ausstellung, ist eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorgeformt da, ist eigentlich sehr gut geworden. Und wie gesagt, wenn Sie es noch nicht getan haben, besuchen Sie die Ausstellung ruhig. Sie gibt schon einen ganz guten Überblick über die Beziehungen zwischen Hannover und Großbritannien im 18. Jahrhundert. Mir ist, das war damals in dem Beirat so der Fall, nicht so ganz klar geworden, warum eigentlich Jane Austen da erwähnt wird. Das ist ja eine ganz, ich habe Jane Austen, ich habe ja mal Anglistik studiert, gerne gelesen, wunderbare, wunderbare Dichterin. Der Grund ist uns nicht so ganz, aber das wollte das Ministerium und dann, naja. Ich will jetzt mit unseren Damen nicht anlegen, ich muss eine Frau sein oder so. Nein, das wäre auch zu einfach. Aber trotzdem, die Ausstellung ist gut. Und wie gesagt, der Graf Münster ist eben der Minister, der hannoversche Minister beim König gewesen in London, der Leiter der deutschen Kanzlei in London, praktisch so etwas, in Anführungsstrichen müssen wir das setzen, wie der Premierminister des hannoverschen Kabinetts. Das gab es in dieser Form natürlich, den Posten des Premierministers gab es in dieser Form natürlich nicht, aber er ist die entscheidende Persönlichkeit dann sowohl auf, was hannoversche Angelegenheiten betraf, sowohl eben auf dem Wiener Kongress gewesen, als auch nach 1815 hat er weitgehend doch die hannoversche Politik, auch die innere Politik mitbestimmt. Ihm ist es mit zu verdanken, dass Hannover dann eben auf dem Wiener Kongress, wir kommen noch darauf zu sprechen, eine erhebliche territoriale Erweiterung erhalten hat und dass eben dann das Kurfürstentum Hannover auch zum Königreich erhoben wurde. Er hatte insofern dann auch, was die hannoverschen Angelegenheiten betraf, doch sehr erheblichen Einfluss, als der damalige Souverän, das war zwar Georg III. Noch, der aber aufgrund seiner geistigen Krankheit eigentlich schon sich mit politischen Dingen nicht mehr so beschäftigen konnte, und sein Sohn, der Prince of Wales, also der Prinzregent, der spätere Georg IV., sich doch nur partiell, so müsste ich das sagen, um politische Angelegenheiten gekümmert hat, was natürlich dazu führte, dass auch was die hannoverschen Fragen betraf, eben der Minister beim König entscheidenden Einfluss hatte. Und das hat also Münster durchaus ausgenutzt, und ihm sind auch für Hannover doch einige Erfolge mit der Rückendeckung des Prinzregenten natürlich auf dem Wiener Kongress zugefallen. Sie wissen das vielleicht, als Dank hat ihm dann der britisch-hannoversche König Georg IV. Auch eine Dotation gegeben. Wenn Sie Richtung Süden fahren, auf der A7, dann kommen Sie an Derneburg vorbei, nicht rechts hinter Hildesheim, hinter Hildesheimer Börde liegt das Schloss Derneburg, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, das also 1803 säkularisiert worden ist, aufgehoben worden ist, und der König hat dann aus Dankbarkeit gegenüber dem Erfolg Münsters in Wien hat er dann also dort dem Minister dieses ehemalige Kloster geschenkt. Können wir uns heute auch nicht mehr so vorstellen, dass Angela vielleicht dann Neuhardenberg oder so etwas bekommt. Das wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Will sie wahrscheinlich auch gar nicht haben. Sie ist ja eigentlich eher bescheiden, was ihren persönlichen Lebenszuschnitt betrifft. Gut. Das heißt also, dieses Schloss, wissen Sie dann ja auch, dann ist Baselitz da später mal drin gewesen. Ich weiß ja, heute ist es in Privatbesitz wieder nicht zugänglich. Aber Münster ist gar nicht auf dem Wiener Kongress, das darf ich gleich sagen, ist gar nicht so unbedeutend gewesen, nicht nur was die historischen, was die hannoverschen Angelegenheiten betraf, sondern er hat sich durchaus, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, auch um die Verfassung Deutschlands, also des Deutschen Bundes, gekümmert und hat dort eine gewisse Linie dort durchgeführt. Die wichtigste Persönlichkeit, und vielleicht darf ich das noch kurz abhandeln und dann machen wir eine kleine Pause, dann gebe ich Ihnen nochmal Gelegenheit zum Nachfragen. Die wichtigste Persönlichkeit auf dem Wiener Kongress ist dann natürlich eben Clemens Wenzel Lothar von Metternich gewesen. Man nennt ja eben auch eigentlich dann die Zeit nach dem Wiener Kongress häufig, also ich habe vorhin die Begriffe Restaurationszeit beziehungsweise vormärzliche Zeit genannt. Man bezeichnet das System, das verfassungsrechtliche und auch das gesellschaftspolitische System in Deutschland vor allem nach dem Wiener Kongress auch gerne als das System Metternich. Also insofern will man damit deutlich machen, dass er wirklich eine ganz wesentliche, die Politik bestimmende Persönlichkeit nicht nur auf dem Wiener Kongress, sondern eben dann auch in der Zeit danach gewesen ist. Wenn man vielleicht so eine Charakterisierung Metternichs durchführen möchte, dann muss man da sehr stark differenzieren. Er hat große Verdienste, aber er hat auch große Defizite gehabt. Zu seinen Verdiensten gehört sicher, dass er ein bedeutender Außenpolitiker gewesen ist. Und kein geringerer als der amerikanische Außenminister Henry Kissinger, Ihnen vielleicht auch noch bekannt, der leider dann so einen eigenartigen Präsidenten wie Nixon als Vorgesetzten gehabt hat. Kissinger hat einmal gesagt, dass man also von Metternich, was die Außenpolitik betrifft, lernen kann. Vielleicht wäre es zu weitgehend zu sagen, er ist so etwas wie ein Vorbild für Kissinger gewesen, aber bis ins 20. Jahrhundert hinein ist vor allem Metternich als der bedeutende Außenpolitiker gewesen. Dem es gelungen ist, natürlich nicht allein, sondern es gab auch ein Bedürfnis dafür, dem es gelungen ist, doch eine Friedensordnung für Europa zu schaffen. Wenn wir von der Friedensordnung für Europa sprechen, dann natürlich eben in dem Sinne, dass unter den Großmächten kein Krieg ausgebrochen ist. Dass man natürlich interveniert hat in kleineren Staaten, um dort Revolutionen zu verhindern. Das ist etwas anderes. Könnte man ja auch sagen. Insofern gab es da schon Unruhe und Kriegen, die dann mit militärischen Mitteln verhindert worden sind. Aber wenigstens unter den Großmächten Europas hat es 40 Jahre Frieden gegeben. Und das ist weitgehend eben auch ein Verdienst von Metternich überhaupt, der Gleichgewichtsbestrebungen des Wiener Kongresses gewesen. Die große Schwäche Metternichs war die Innenpolitik. Da müsste man beinahe sagen, hat er, um es etwas poetisch auszudrücken, die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Er wollte weitgehend eben auch das innenpolitische System, also in gewisser Hinsicht die Ständegesellschaft, die weitgehende Durchsetzung des monarchischen Prinzips, das heißt vor allem eben auch die Schwächung bzw. das Nichtaufkommen von Institutionen, von Verfassungsorganen, die die Macht des Königs, des Fürsten, sagen wir mal besser, beeinträchtigen können, beschränken können. Das wollte er verhindern. Das heißt also, die traditionelle, so könnte man beinahe sagen, die traditionelle Ordnung der Zeit, innenpolitische Ordnung der Zeit vor 1789, die sollte wiederhergestellt werden. Allerdings sogar mit einer gewissen Akzentverlagerung zugunsten eben der monarchischen Gewalt. Es sollten auch keine traditionellen Ständeversammlungen, nicht nur die modernen repräsentativen Vertretungskörper, sondern eben auch die alten Ständeversammlungen, wie wir sie in der frühen Neuzeit hatten, die sie zum Teil eben im Absolutismus abgeschaffen worden sind, die sollten auch nicht wieder errichtet werden, sondern es sollte so etwas wie ein monarchischer Bürokratismus geschaffen werden. Das heißt also, das monarchische Prinzip, die entscheidende Gewalt im Staat muss der König haben, das sollte erhalten bleiben. Und damit hat er natürlich eben die neuen Entwicklungen, die durch die liberale konstitutionelle Bewegung, wie ich das vorhin gesagt habe, entstanden sind, die hat er bekämpft. Und man kann noch einen Schritt weitergehen und sagen, er ist natürlich auch ein Gegner der nationalen Bewegung gewesen. Das kann man allerdings eben aus der Tatsache, dass er Staatskanzler der Habsburger Monarchie gewesen ist, verstehen. Das Habsburger Reich ist ja ein Vielvölkerstaat gewesen. Folgedessen ist eigentlich der Vertreter der Habsburger Monarchie auch immer jemand gewesen, der sich nicht mit dem nationalen Gedanken anfreunden konnte. Wenn nämlich eben wirklich der nationale Gedanke, wenn eben die Nation, wenn eben ein Volk ein eigenes Land, ein eigenes Territorium, einen eigenen Staat haben sollte, dann hätte das den Zusammenbruch der Habsburger Monarchie bedeutet. Dann hätte es eben ein Österreich gegeben, dann hätte es ein Böhmen oder damals vielleicht ist man schon Tschechien genannt oder so etwas, dann hätte es eben einen eigenständigen italienischen Bereich, den polnischen Bereich, ungarischen Bereich, wobei die ungarische Monarchie ja dann auch wieder unterteilt war. Das heißt also, insofern kann man seine Position verstehen, wenn sie eben auch vielleicht nicht mehr zeitgemäß gewesen ist. Er ist ein Gegner des Nationalstaates gewesen. Und wie gesagt, eben darin muss man vielleicht eben die Schwäche sehen in der Innenpolitik. Aber aus der österreichischen Position zur Sicherung eben des Vielvölkerstaates ist das irgendwie dann auch zu verstehen. Vielleicht noch so einige Daten aus der Lebensgeschichte Metternichs. Er wurde am 15. Mai 1773 in Koblenz geboren und er starb dann am 11. Juni 1859 in Wien. Sein Vater, Franz Georg von Metternich, war unter anderem von 1791 bis 1794 Statthalter der österreichischen Niederlande. Ich weiß nicht, ob Sie die Karte von vorhin noch im Kopf haben. Im Wesentlichen das Gebiet des heutigen Belgien. Belgien als Staat gab es ja zu dieser Zeit noch nicht, Anfang des 18. Jahrhunderts. In gewisser Hinsicht ist Belgien erst 1830 entstanden. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das heutige Belgien ist ja nach dem Spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts österreichisch gewesen. Und wie gesagt, eben der Vater unseres Metternich ist dort von 1791 bis 1794 Statthalter gewesen. Metternich ist zeitweise dort dann auch in den Niederlanden, in den österreichischen Niederlanden aufgewachsen und hat dadurch in gewisser Hinsicht eben dann auch, ja, vielleicht darf ich das so ausdrücken, die Französische Revolution kennengelernt. Das heißt also, eine der ersten Expansionsbestrebungen Frankreichs, noch während der revolutionären Phase, ist ja eben nach Norden gewesen. Man wollte eben dann auch die österreichischen Niederlande dort unter Kontrolle bringen. Von 1797 bis 1799 war dann der Vater Metternichs kaiserlicher Gesandter auf dem Rastatter Kongress. Der Rastatter Kongress ist ein Vorläufer des Kongresses in Lunéville 1801 gewesen. Auf diesem Rastatter Kongress ist schon zum ersten Mal vom Kaiser die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich zugesagt worden, mit der Folge auch, dass dann eben Säkularisierungen oder Säkularisationen im Reich stattfinden sollten. Allerdings ist der Rastatter Kongress zu keinem konkreten Ergebnis gekommen. Das würde jetzt zu weit führen, muss ich dann aufgelöst werden. Aber man kann sagen, schon durch seine Familie ist Metternich, vor allem durch die Tätigkeit seines Vaters, ist Metternich doch mit den großen politischen Problemen der damaligen Zeit konfrontiert worden. Er hat dann in Straßburg, Mainz und Wien studiert, vor allem Rechtswissenschaft und Staatswissenschaften, und erlebte eben am Rhein und in den österreichischen Niederlanden die Französische Revolution, die er zeitlebens ablehnte. So, jetzt kommt wieder ein Punkt, da mache ich sonst immer so einen kleinen Witz, aber das unterlasse ich heute. Metternich war dreimal verheiratet. Klammer auf, die Frauen waren dann aber gestorben und dann heiratete er neu. Semikolon. Das ist bei Politikern heute nicht immer der Fall. Viermal verheiratet, zwei, die ich kenne, einer ist auch mal Außenminister gewesen, sind fünfmal verheiratet. Klammer zu. Das ist bei Metternich nicht der Fall. Das heißt also, seine Frauen starben und dann hat er ein zweites Mal beziehungsweise ein drittes Mal geheiratet. Vielleicht die wichtigste Ehe ist mit Eleonore von Kaunitz gewesen. Eleonore von Kaunitz, er war, glaube ich, dann seine erste Frau auch gewesen, 1795 bis 1825, war die Enkelin und Erbin des Staatskanzlers Kaunitz. Kaunitz ist die wichtige politische Persönlichkeit unter Kaiserin Maria Theresia gewesen im 18. Jahrhundert. Auch einer der ganz großen Diplomaten des 18. Jahrhunderts. Und wie gesagt, eben, und gerade diese Heirat mit Eleonore von Kaunitz hat dann dazu geführt, dass Metternich jetzt nicht nur in die gesellschaftlichen Kreise eingeführt worden ist, Wiens eingeführt worden ist. Gut, er war zwar adelig, aber wie gesagt, war nicht von seinem Vater nicht so ganz an der Spitze des Staates, aber eben jetzt wurde er in die richtigen gesellschaftlichen Kreise eingeführt. Und wie gesagt, ist bei mir nie eingetreten, ich habe es immer gehofft, er erbte auch ein großes Vermögen. Naja, ich will jetzt mit der Pension nicht wieder anfangen. Danach ist er dann, also er ist dann, was seine politische Tätigkeit betraf, Gesandter in Dresden, Berlin und 1806 in Paris gewesen. Da lernte er persönlich Napoleon kennen. 1809, nach der Niederlage Österreichs gegen Frankreich, wurde er österreichischer Außenminister. Die Haltung Metternichs gegenüber Napoleon ist außerordentlich interessant. Das heißt, Napoleon ist ja, wenn Sie so wollen, auch ein Aufsteiger gewesen. Er stammt ja nicht aus einer legitimen Dynastie, sondern er hat sich eben die Kaiserkrone dann selber aufgesetzt, wenn Sie so wollen, aufgrund eben der militärischen Erfolge, die er gehabt hat. Und Metternich, den man eigentlich sonst, und nachher wird das ja auch wieder deutlich, eine zutiefst dynastische Überzeugung nachsagen muss, hat ein gewisses Verständnis und auch eine gewisse Sympathie für Napoleon gehabt, soweit sich eben die napoleonische Politik in eine gewisse Grenze nicht überschritt. Nämlich, er hat in Napoleon Folgendes gesehen, er hat in Napoleon vor allem den Überwinder der Französischen Revolution gesehen. Die Zustände, die in den 90er Jahren herrschten in Frankreich, waren für Metternich schlimmer als das, was Napoleon gebracht hat. Und Napoleon hat ja in gewisser Hinsicht eben den französischen Staat konsolidiert. Er hat 1801 durch das Konkordat sich mit der Kirche wieder ausgesöhnt und hat damit eben doch Stabilitätsfaktoren geschaffen. Und das hat Metternich sehr deutlich gesehen. Was er natürlich dann ablehnen musste bei Napoleon. Hätte sich Napoleon auf das Staatsgebiet, meinetwegen das französische Staatsgebiet von 1792 beschränkt, dann hätte man also mit Napoleon von Metternichs Seite eben auch gut auskommen können. Es ist dann vor allem eben diese Expansionspolitik gewesen, das, was wir auf der Karte gesehen haben, was natürlich Metternich ablehnen musste und was letzten Endes dann, wenn auch relativ spät, jetzt dazu geführt hat, dass er Österreich in die antinapoleonische Kampffront eingeführt hat. Aber Napoleon als Überwinder der Revolution ist also von Metternich durchaus anerkannt worden, bis dahin, dass er eben für die Hochzeit der Kaisertochter Marie-Louise mit Napoleon eingetreten ist. Sie wissen ja, Napoleon war auch zweimal verheiratet, aber im Unterschied zu Metternich hat er die erste Frau dann in die Wüste geschickt. Also ganz wüste war es auch nicht, Josephine Beauharnais, ganz richtig, nicht? Das war ursprünglich mal eine Liebesheirat und auch sie brachte dann ausreichend finanzielle Mittel mit in die Ehe. Aber da diese Ehe keine Kinder hervorbrachte, glaubte Napoleon, sich von Josephine trennen zu müssen, um eben sein System auch zu konsolidieren. Und dann hat man sich also umgesehen, mit wem kann man sich denn verheiraten. Und dann ist man eben auf die Kaisertochter, also die österreichische Kaisertochter, Marie-Louise gekommen oder Marie-Louise gekommen, aus zwei Gründen. Ein Grund, die Damen mögen es mir verzeihen, die Österreicherinnen standen im Rufe der Fruchtbarkeit. Nicht Maria Theresia, 16 Kinder, nebenbei eine Frau, bewundere ich immer noch, nicht? 16 Kinder und dann noch eine große Kaiserin nebenbei. Nicht immer 16 Kinder noch da. Also, und dass der Ruf eben der Fruchtbarkeit gegen den habsburgischen Prinzessin voraus, also ist dann ja auch eingetreten, nicht? Er hat dann ja auch einen Sohn mit Marie-Louise gehabt, der dann allerdings früh starb. Und das Zweite ist natürlich, die Heirat, das ist der wichtige politische Grund, die Heirat eben mit der Kaisertochter war natürlich in gewisser Hinsicht mit dem vornehmsten Haus in Europa, war natürlich eben dann doch eine Anerkennung der Kaiserherrschaft Napoleons. Militärisch und politisch hat er die Anerkennung natürlich selber erreicht, aber wie gesagt, jetzt auch protokollarisch ist schon diese Heirat mit in das österreichische Herrscherhaus hinein von Bedeutung gewesen und in gewisser Hinsicht hat Metternich diese Hochzeit betrieben, weil er natürlich dann auch glaubte, dass Napoleon stärkere Rücksicht auf Österreich nehmen würde und Österreich nicht noch mehr schwächen würde, als es durch die Kriege zuvor der Fall gewesen ist. Also als Überwinder der Revolution wird Napoleon von Metternich durchaus anerkannt. Und daran sehen Sie schon etwas, was überhaupt eben auch die Restaurationszeit charakterisiert, auch bei Metternich. Obwohl er, und das ist nach 1815 noch immer bei ihm der Fall gewesen, obwohl er ein Anhänger des Legitimitätsprinzips ist, und das heißt konkret eben die regierende Dynastie, muss erhalten bleiben und muss im Besitz der Macht bleiben. Obwohl das schon ganz hohe Priorität, ich weiß gar nicht, ob das semantisch richtig, ist hohe Priorität. Obwohl das also Priorität bei ihm hat, gibt es dann doch eine Ausnahme. In dem Augenblick, wo ein Fürst die Ordnung eben nicht mehr aufrechterhalten kann und es einen anderen Garanten der Ordnung gibt, der Stabilitätsfaktor ist da ganz wichtig, wird vom Legitimitätsprinzip abgesehen. Auch bei Metternich. Wir haben Beispiele nach 1815, wo das der Fall ist. Vielleicht ein Beispiel in Braunschweig. In Braunschweig, die Braunschweiger sind ja in der Revolution von 1830, bei der Juli-Revolution von 1830, eigentlich hier in Norddeutschland so die Revolutionärsten gewesen. In Hannover hat nicht viel stattgefunden, hat man ein bisschen protestiert. Aber in Braunschweig hat man wenigstens das Schloss angesteckt. Man weiß nicht, ob es Zufall ist. Also ich verurteile das natürlich nicht. Dass ich habe jetzt gehört, ich kann auch als Pensionär immer noch Schwierigkeiten mit dem Beamtenrecht bekommen und meine Pension verliere. Also ich verurteile das, aber sie haben es gemacht. Und man hat also den damaligen Herzog Karl in die Wüste geschickt. Das war auch ein Versagen. Da hat Metternich lange Zeit gezögert, ob er das anerkennen sollte. Und dann in dem Augenblick, wo dann der Bruder des Herzog Karls, Herzog Wilhelm, an die Macht gekommen ist, hat er in der Tat eben diese Herrschaft Wilhelms anerkannt, weil sie eben ein Garant der Ordnung und der Ruhe in Braunschweig war. Also wie gesagt, auch das Legitimitätsprinzip, das bei Metternich so große Bedeutung gehabt hat, wird dem Prinzip der Stabilität untergeordnet. Und das wird bei Napoleon in gewisser Hinsicht eben schon deutlich. In den Befreiungskriegen, ich komme gleich zum Schluss, was diesen Teil betrifft, in den Befreiungskriegen, das heißt also vor allem die dann nach 1812 einsetzenden Versuche, gerade auch hier in Deutschland, die napoleonische Herrschaft zu besiegen, vor allem auch die Vertreter der napoleonischen Herrschaft hier in unseren Bereichen, ist es ja dann vor allem eben der König, der in Kassel residiert, König Jérôme, dagegen vorzugehen. In den Befreiungskriegen, die letzten Endes dann ja auch einen gewissen Erfolg gehabt haben, wenn sie auch ohne russische und englische Unterstützung diesen Erfolg wohl nicht gehabt hätten. In den Befreiungskriegen hat sich Metternich lange Zeit zurückgehalten. Das heißt, vor allem hat er gewisse Vorbehalte gehabt, weil er in diesen Befreiungskriegen, die ja sehr stark auch aus einem Enthusiasmus, vor allem auch der gebildeten bürgerlichen Schichten, die Stellen spielen da ja eine ganz entscheidende Rolle, in den Jahren 1812-13 gekommen sind und von diesen getragen worden sind, hat er demokratische Elemente gesehen. Und damit eben auch die Befürchtung gehabt, dass eben die Befreiungskriege möglicherweise auch zu einem anderen politischen System führen könnten. Unter dem Aspekt eben stärkere demokratische Elemente in der Verfassung und Schwächung des monarchischen Prinzips. Deshalb hat er sich eben lange Zeit zurückgehalten oder hat die österreichische Politik dahingehend bestimmt, dass man sich eben erst in letzter Minute, könnte man beinahe sagen, 1813 praktisch von Frankreich getrennt hat, mit dem man bis dahin eben so schiedlich friedlich ausgekommen war, wenn auch in diesem reduzierten territorialen Status, in dem sich Österreich fand, und dann erst eben der Koalition Russlands und Preußens angeschlossen hat, die ja eindeutig gegen Napoleon kämpfte und nach dem Anschluss Österreichs an diese russisch-preußische Koalition, an die russisch-preußische Koalition gegen Frankreich, haben sich dann ja auch England und Schweden auf die Seite der Verbündeten gestellt und deshalb hatte man dann ja diese große Koalitionsfront gegen Napoleon und damit auch die Voraussetzung für die Völkerschlacht bei Leipzig geschaffen. Aber wie gesagt, eben das ist ganz interessant bei Metternich, man kann ihn nicht so ohne weiteres, so ohne Einschränkungen als den großen Reaktionär bezeichnen, sondern wichtig ist bei ihm immer, dass Ruhe und Ordnung gesichert wird. Das ist das Entscheidende. Gut, das hat er natürlich, wie gesehen, weitgehend unter dem Aspekt der Legitimität und des monarchischen Prinzips schon gesehen. Aber wenn eine Persönlichkeit, wenn eben eine Dynastie dieses nicht mehr gewährleisten konnte, dann war es durchaus möglich, dass man eben auch sich an eine andere fürstliche Persönlichkeit wandte und sie eben dann in die Macht einsetzte. Meine lieben Damen und Herren, damit möchte ich jetzt mal eine Pause machen. Wir haben uns jetzt im Wesentlichen mit der Vorgeschichte des Wiener Kongresses befasst. Die Geschichte des Wiener Kongresses geht dann etwas schneller. Aber wir werden dann, ich würde sagen, es ist jetzt so 10:50, wir werden uns um 11:30 wieder treffen. Aber bevor wir uns auflösen, würde ich dann doch fragen, haben Sie Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Oder gibt es so Ergänzungen mit der Kritik? Das haben Sie mal gesagt, seien Sie sehr vorsichtig. Bitte schön. Ja, das ist richtig. Wer der Initiator des Wiener Kongresses gewesen ist. Ich hätte jetzt noch intensiver auf die unmittelbare Vorgeschichte des Wiener Kongresses eingehen müssen. Aber es gibt eben ja nach der Völkerschlacht von Leipzig, gibt es ja dann auch ein Zurückdrängen Napoleons. Und man kann also Napoleon ja also, wie gesagt, dann auf Frankreich beschränken. Und in diesem Zusammenhang, eigentlich so im ganzen Jahr 1813 und in der ersten Hälfte 1814, werden Überlegungen angestellt, weil die Niederlage Napoleons eben eindeutig wird, wie man Europa neu gestalten kann. Und ich würde jetzt beinahe sagen, man kann wahrscheinlich nicht eine einzelne Person verantwortlich machen für den Kongress. Man musste sich einfach treffen, um eben die Neuorganisation festzulegen. Und bei wem jetzt die erste Idee gekommen ist, es gibt auch schon Vorverträge, der Vertrag von Reichenbach zum Beispiel, da wird zum Beispiel schon festgelegt zwischen Preußen und England, dass, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Hannover erweitert werden sollte. Es gibt also im Vorfeld des Wiener Kongresses gibt es schon Absprachen, die dann jetzt in gewisser Hinsicht in vertragliche und in völkerrechtliche Kategorien umgeführt werden muss. Also der Kongress wurde als eine Notwendigkeit bezeichnet. Da waren sich eigentlich die Verbündeten einig, dass man sich treffen musste. Wer jetzt zum ersten Mal die Idee, ich glaube, das kann man auch gar nicht so sagen, gehabt hat, das würde ich jetzt nicht so benennen können. Es bestand einfach die Notwendigkeit, sich zu treffen und neu zu regeln. Und wie ich gesagt habe, Wien bot sich an, vor allem auch aus geografischen Gründen. Tut mir leid, also viel konkreter kann ich es nicht sagen. Bitte schön.
Wie wurde denn da eigentlich finanziert, wenn das 100 waren, die dann in
Das ist richtig. Das heißt also, die einzelnen Gesandtschaften mussten sich selber finanzieren. Nicht? Also das ist jetzt nicht irgendwie vom Kaiserhof gemacht worden. Sicher vielleicht die Bälle, die sind dann vom Kaiserhof finanziert worden. Aber die Unterbringung, Sie haben ja ganz recht. Das sind ja also mindestens, sagen wir mal, alleine gut 100, sagen wir 200 Diplomaten, die dann ja auch mit ihren Bediensteten zum Teil kamen. Das lag bei der einzelnen Gesandtschaft. Aber mit der Folge auch, wie das dann so ist, die Preise wurden natürlich nach oben getrieben, in dem Augenblick, wo so viele Leute da sind. Ne? Und es gab dann also durchaus auch Fürsten, die, um die Ausgaben zu beschränken, dann eben auch weitgehend inkognito dort auftraten. Das gab es also durchaus auch. Nicht? Aber so die großen Staaten, also der russische Zar oder sowas, der musste natürlich auch entsprechend glanzvoll auftreten. Das war dann aber seine Angelegenheit. Man kann noch eine ganze Menge mehr sagen. Nicht? Also ich will ja gar nichts über die Boudoirs und die Salons und die Fürstin von Sagan sagen. Es ist ja also nicht nur, man hat ja nicht nur getanzt. Sie wissen, was ich meine.
Die Schweiz.
Oh, darf ich noch vielleicht einen Augenblick die Frage noch? Dann wissen wir das.
Hat die Schweiz eine Rolle damals?
Ja, ganz richtig. Also die Neutralität der Schweiz ist damals offiziell von Europa anerkannt worden. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wie die Schweiz vertreten worden ist, aber ganz wichtig dann auch für die europäische Geschichte bis heute ist die Neutralität der Schweiz auf dem Wiener Kongress festgelegt.
Die Grenzen blieben bestehen.
Die blieben bestehen. Das war ja die Helvetische Republik, das blieb im Wesentlichen bestehen. So, dann würde ich sagen, um 11:30 treffen wir uns wieder.